Deutschlandfunk Interview.
Ja, Deutschland hat ein Problem mit Rassismus, auch mit rechter Gewalt, mit rechtem Terrorismus. Diese Sätze stelle ich ganz bewusst für unser nächstes Gespräch, denn anschließend möchte ich einen anderen Aspekt ansprechen. Ich möchte reden mit Omid Nuripur, den ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Morgen, Herr Nuripur.
Schönen guten Morgen.
Herr Nuripur, was fehlt eigentlich in Deutschland im Kampf gegen Rassismus?
Wir brauchen nicht nur einen Aufstand der Anständigen, den es ja in sehr vielen Teilen gibt, wenn man sich anschaut, wie viele Mahnwachen es gegeben hat, wie viele Leute auf die Straße gegangen sind, wie viele getrauert haben, sich solidarisiert haben, ist das sehr beeindruckend. Aber wir brauchen auch einen Aufstand der Zuständigen, der nicht immer da war in der Vergangenheit. Es gibt beispielsweise ein Grundgefühl, Ayman Masjek, der Zentralratsvorsitzende der Muslime, zum Ausdruck gebracht hat, der sinngemäß gesagt hat, die Gruppe S wird entdeckt. Es heißt, sie hätten 50 Anschläge verüben wollen auf Moscheen. Und dann passiert aber gar nichts. Und erst als es die ersten Toten gibt, gibt es dann die ersten Schutzmaßnahmen. Das ist jetzt nicht so, dass die Sicherheitsarchitektur in diesem Land falsch ist oder dass die Behörden nicht alles machen, was in ihrer Macht steht. Aber es gibt viele Stellen, wo man das Gefühl kriegt, da stehen die Zuständigen nicht so aufgestellt im Thema Rassismus, wie es hätte sein müssen.
Haben Sie den Eindruck, dass sich das gerade in der letzten Woche geändert hat?
Ich hoffe, dass das sich geändert hat. Es ist ja nun nicht der erste Vorfall gewesen, der hätte aufrütteln müssen. Wir hatten nicht nur die Fälle Lübcke, wir hatten nicht nur NSU 2 oder Halle, wir hatten auch NSU 1. Und das sind viele Dinge, die passiert sind, die hätten tatsächlich aufrütteln müssen. Ich hoffe, dass es jetzt geschieht.
Ich habe gerade gesagt, wir wollen die Perspektive auch nochmal wechseln. Das war aber bewusst, dass wir das an den Anfang unseres Gespräches gestellt haben. Ich will nochmal mit Ihnen reden über die Vertretung der Migranten in Deutschland. Hin und wieder fragt man sich, welche Vertretungsmacht haben die, die da reden? Fragen Sie sich das auch manchmal?
Naja, es ist ja relativ segmentiert, ist ja auch verständlich. Ich meine, was hat denn eine bulgarische Frau mit mir zu tun? Erstmal gar nichts. Es ist relativ normal, dass Migrantenorganisationen sich wenig verzahnen. Bei den Muslimen gibt es hier noch das Sonderthema, dass die Verbände die Moscheevereine vertreten. Das ist auch ihr gutes Recht. Aber sehr, sehr viele sind eben nicht Moscheegänger. Sehr viele Leute sind eben nicht Freitag für Freitag dann in einem Verein zusammen. Und diese Leute sind halt überhaupt sprachlos, weil es quasi in der Art und Weise ihrer Religionsausübung ist, nämlich das komplett nur für sich und im Privaten auszuüben, dass man sich da verzahnt. Aber dann fehlen halt dementsprechend die Stimmen auch in einer Verbänderepublik, in der wir leben.
Wenn wir zum Beispiel dann Organisationen wie DITIB anschauen, die haben Sie angesprochen, da taucht natürlich auch die Frage auf des Einflusses des türkischen Staates. Und das ist dann eher unterm Strich ein Integrationshindernis. Wie sehen Sie das?
Naja, es ist schon ein Problem, wenn Imame nicht ausreichend Deutsch können. Es ist ein Problem, wenn aus anderen Staaten Einfluss genommen wird. Das ist kein Spezifikum der Türkei. Das ist auch in Moscheen, die aus dem Iran oder aus Saudi-Arabien finanziert werden, noch weit dramatischer der Fall. Aber ehrlich gesagt stelle ich da auch die Frage, wo denn wir gerade für diese Moscheevereine die Chance geschaffen haben, dass sie sich in Deutschland finanzieren. Und das hat der Gesetzgeber die letzten Jahre und Jahrzehnte zu wenig gemacht. Das rechtfertigt nicht salafistische Strukturen, das rechtfertigt nicht, dass Gelder aus Saudi-Arabien kommen, die dann mit dazu beitragen, dass unsere Kinder in den Dschihadismus verführt werden. Aber wir müssen auch Alternativen schaffen und nicht nur repressiv dagegen vorgehen.
Deshalb möchte ich genau die beiden Dinge nochmal ansprechen. In Frankreich scheint es inzwischen da eine Bewegung zu gehen. Erstmal Stichwort Repression. Wir kommen gleich auf den zweiten Teil. Was müsste da eigentlich passieren, dass zum Beispiel der Geldhahn zugedreht wird? Oder wie stellen Sie sich vor, dass der Einfluss aus Saudi-Arabien, der Salafismus, da zurückgedrängt wird? Ist das noch Religion?
Das ist Religion, aber nicht mehr im Rahmen unserer Verfassung. Es gibt viele verschiedene Lesarten des Islams. Ich trinke gerne einen Ebbelwoi als Frankfurter Bub und bin dennoch Moslem. Das ist auch für mich überhaupt kein Problem, das mit meinem Glauben zu vereinbaren. Das ist eine Frage zwischen mir und meinem Gott und geht niemandem anderen was an. Wir haben viel zu oft die Situation, dass wir gesamtgesellschaftlich den Islam reduzieren auf die Lesart der Konservativen, der Orthodoxen oder eben auch der Radikalen. Das müssen wir abstellen, aber es gibt verschiedene Lesarten, die man erlauben muss, aber in diesem Land sind nur die erlaubt, die mit dem Grundgesetz einhergehen. Und es gibt sehr viele Teile im Salafismus beispielsweise, die gewaltverherrlichend sind. Das kriege ich mit den Gesetzen in Deutschland nicht auf eine Kette und deshalb gehört das auch selbstverständlich zurückgedrängt. Der Dschihadismus gehört genauso bekämpft wie der Nazi-Terror in diesem Land auch.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, da gehören dann zwei Dinge zu. Das eine ist die Repression, über das haben wir gesprochen. So, wo ist dann sozusagen das positive Element, was dann ja auch dazu beiträgt, dass das gesellschaftliche Bild der Menschen, die das nicht so nah kennen, sich von diesem Hinweis, alles, was mit Islam zu tun hat, ist Salafismus und diese Verkürzung haben wir leider im Moment, dass wir das begrenzen. Was müsste da ansonsten passieren?
Auf der einen Seite bräuchte es eigene Finanzierungsstrukturen für die Verbände, die Moscheevereine auch vertreten, damit sie eben nicht mehr sozusagen saudisches Geld nehmen da oder hier oder da. Auf der anderen Seite wäre es echt wünschenswert, wenn es einen Verband gäbe, einen Verein gäbe, eine Sprache gäbe von denjenigen, die eben nicht Moscheegänger sind. Wenn es einen Laden gäbe, der sehr klar und deutlich sagt, das Wichtigste ist der Referenzrahmen des Grundgesetzes und die Muslime, die kein Problem damit haben, und das sind ehrlich gesagt sehr, 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 sehr viele, ich würde sagen 95% plus, diese Leute sind unbenommen davon, ob sie jetzt in ihrer riesengroßen Vielfalt zusammenkommen oder nicht. Wir haben dort Kopftuchträgerinnen und Lesben, wir haben dort Schiiten und Alawiten und wenn die Alawiten sich denn, es gibt ja zwei Schulen bei den Alawiten, aber Ahmadiyya und Sunniten, es gibt Brillenträger, dicke, dünne, alle möglichen Leute, wenn diese Leute tatsächlich diesen Common Sense, nämlich Muslime im Rahmen unserer Gesetzgebung und des Grundgesetzes, wenn das dazu führen würde, dass es eine Sprache gäbe, wenn es eine organisierte Einheit gäbe, das wäre große, große Hilfe.
Was erhalten Sie davon, dass man sagt, geht in die Parteien, geht in die Organisationen, die da sind, oder sind die nicht offen genug? Ich meine, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Also meine Partei ist sehr offen. Ich bin in meiner Partei, weil damals bei der Aufnahme die Geschäftsführerin in Frankfurt mich alles Mögliche gefragt hat, aber nicht gefragt hat, wo kommst du her? Und dementsprechend ist auch die wichtigste Facette meiner Identität in meiner Partei eben, dass ich ein Grüner bin. Es ist immer gut, wenn Leute in Parteien gehen, in demokratische Parteien gehen, als Demokratinnen, Demokraten und versuchen, Einfluss zu nehmen. Aber am Ende ist bin ich bei den Grünen für den Kampf gegen eine offene Gesellschaft, für eine offene Gesellschaft und für den Klimaschutz. Und das ersetzt nicht in einer Verbänderepublik Stimmen derjenigen, die quasi für ihre Religion in erster Linie sprechen wollen.
Haben Sie die Hoffnung, dass das passieren wird?
Ich hoffe sehr, dass das passiert. Ich glaube, dass die Ereignisse der letzten Wochen, die sehr, sehr furchtbar waren und sehr traurig waren, tatsächlich ein Stückchen auch aufgerüttelt haben und dass es immer mehr klar wird, dass es Vernetzung braucht, größere Art, damit man auch gehört wird.
Wir werden von Ihnen in der Sache noch hören.
Danke.